Das Ehepaar hat halt ein ziemlich ausgeklügeltes System entwickelt. Er hat eigentlich Hoffnung gemacht auf ein besseres Leben. Schon beim ersten Treffen wird klar, es geht um viel mehr als nur erotische Massagen. Abby war gemäss Anklageschrift ihr Arbeitsname. Sie muss Sexualpraktiken anbieten, die sie eigentlich ablehnt.
Wenn jemand weder weiss, wo noch ist, noch wie Hilfe aussieht, noch wenn man überhaupt vertrauen darf, dann verschwindet ja irgendwo auch die Zukunft.
Das Geschäft ist offenbar während rund 3,5 Jahren mehr eigentlich ungestört gelaufen.
Das klassische Bordell, das wir kennen, eben mit roten Lämpchen etc., das ist eigentlich ein Verschwinden.
Am 30. November 2021, also die Abby ist vor 4 Tagen angereist, und es läutet an die Tür. Aber in diesem Fall ist es eben kein Freier.
Das ist «Menschenhandel im Stadtquartier». Eine Geschichte über internationalen Menschenhandel in der Schweiz, über systematische Ausbeutung, die mitten unter uns stattfindet und trotzdem meistens verborgen bleibt. Das ist die dritte Folge zu diesem Fall. Wenn ihr die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, empfehle ich euch, dort einzusteigen und die beiden zuerst zu hören. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Mein Name ist Sarah Spreiter und mir gegenüber steht Michael Bucher, Redakteur im Ressort Bern von Bund und Berner Zeitung. Er hat die Geschichte recherchiert und aufgeschrieben. Hallo Michael.
Hallo Sarah.
Michael, wo sind wir in der letzten Folge stehen geblieben?
Wir sind in einer gemieteten Airbnb-Wohnung im Berner Mont-Bijou-Quartier, wo die Abby, eine chinesische Wanderarbeiterin, seit ein paar Tagen wohnt und als Sexarbeiterin von einem chinesischen Zuhälterpaar ausgebeutet wird. Sie und alle weiteren Personen in diesem Beitrag sind anonymisiert. Sie muss bis zu 10 Freier am Tag bedienen, muss zum Teil Praktiken gegen ihren Willen über sich gehen und muss die Hälfte von ihren Einnahmen abliefern. Und am 30. November 2021 bekommt sie und ihre Zuhälter, der Herr L., der ebenfalls in der Wohnung ist, unerwarteten Besuch.
Wer steht denn vor der Tür an diesem Tag?
Es ist an diesem Tag die Kantonspolizei Bern, die an der Tür steht. Und sie tut Abby am 4. Tag, wo sie dort in dieser Wohnung ist, erlösen, muss man sagen. Die Polizei nimmt den Herr L. fest und später dann auch noch seine Frau. Und dem Ganzen sind umfangreiche Ermittlungen von der Polizei vorausgegangen.
Wie haben die Ermittlungen ausgesehen?
Ja, also die Polizei hat da eine ganze Arbeit geleistet. Das hat der Gerichtspräsident anerkannt. Und zwar ist das Zuhälterpaar vor der Festnahme rund 3 Monate intensiv überwacht worden. Also es hat verdeckte Ermittlungen gegeben. Man hat ein Dutzend elektronische Geräte, also vor allem Handys, hat man überwacht. Es sind 40'000 Gespräche und Chats aufgezeichnet worden. Und man hat auch all die Wohnungen überwacht. Ja, und das waren sehr umfangreiche Daten, die der Polizei und schliesslich auch dem Gericht ziemlich eindeutige Beweise geliefert haben. Und was noch bemerkenswert an dieser Geschichte ist, der Mann, der Zuhälter, der Herr L., hat sich quasi selber der Polizei ausgeliefert. Und das ist so gegangen. Also, er hatte die Gewohnheit gehabt, immer ein bisschen nach unliebsamer Konkurrenz Ausschau zu halten. Und da war es eben so, dass eine ehemalige Sexarbeiterin, die für ihn gearbeitet hat, hat sich aus seinen Fängen befreit und hat sich dann selbstständig gemacht. Und das hat er irgendwie mitbekommen. Er hat aber nicht gewusst, wo das Tier ein Geschäft hat, weil das ist meistens in den Inserat nicht angegeben. Also man muss sich zuerst anmelden und dann erfahrt man, wo die Adresse ist. Dann hat er sich dort anonym als Freier getarnt, hat dann herausgefunden, wo die Frau ihr Geschäft hat und hat dann Fake-Inserat erstellen, wo er eben so fragwürdige Praktiken hat angeboten im Namen von dieser Frau und hat die Polizei anonym auf das aufmerksam gemacht. Und dann ist die Polizei bei dieser Frau vorbei und ist dann ein bisschen sauer geworden und hat dann angefangen auszupacken über ihren ehemaligen Zuhälter.
Also mit dem hat er sich eigentlich selber verraten?
Ja, genau, kann man so sagen. Und ja, es ist eigentlich schon eine recht spezielle Pointe bei dieser eigentlich tragischen Geschichte. Mhm. Also selbst die Staatsanwältin hat vor Gericht gesagt, das habe sie noch nie erlebt, dass sich so einer quasi selber ans Messer liefert. Und ja, später, nach der Verhaftung, ist dann der Herr L. in Untersuchungshaft gekommen, auch seine Frau. Und ja, man konnte die Wohnungen untersuchen.
In diesen Wohnungen, was hat die Polizei gefunden?
Ja, sie findet eigentlich bestätigt für das, was sie schon Monate zuvor alles hat können auswerten bei ihren Überwachungen. Also man findet dann natürlich dann auch all die Mietverträge und die Inserate und Chatprotokolle und so.
Der Herr L. und Frau Z. die sind also in Untersuchungshaft. Was sagen Sie dazu, zu dem, was Ihnen vorgeworfen wird?
Ja, also der Herr L. bestreitet eigentlich das meiste von den Vorwürfen und das hat er auch bis zum Schluss vor Gericht gemacht. Also er bestreitet generell, dass er Frauen so täuscht und ausbeutet hat. Er hat nur eine Kundschaft vermittelt, hat er gesagt. Dann sei die Arbeit eigentlich für ihn erledigt gewesen. Und die Frauen hatten selber Kontakt mit den Kunden gehabt und Praktikapreise verhandelt. Ja, all die Aussagen sind natürlich dann in krassem Widerspruch gestanden zu all diesen massenhaft ausgewerteten Chats, die das Gegenteil zeigt. Aber man muss sagen, er hat einige Sachen auch zugegeben. Er hat zugegeben, dass eine zweistellige Anzahl von Freier pro Tag, ja, das sei durchaus vorgekommen. Und man sieht das auch bei Chat-Auswertungen, da hat er einmal eine Frau geschrieben, Zitat, «Neulinge müssen lernen, du hast heute am Tempo zugelegt.» Also ja, wie ein Lehrer redet er da schon fast. Und dass der Frauen die Hälfte der Einnahmen weggenommen werden, hat er vor Gericht auch gar nicht unfair gefunden. Er hat gesagt, ja, ich habe ja auch Ausgaben gehabt, die ich decken musste. Seine Frau allerdings, Frau Z., die war eigentlich von Anfang an geständig.
Mhm. Und was ist denn mit der Ebi? Was ist mit ihr passiert nach der Verhaftung am 30. November?
Im Detail weiss ich das auch nicht. Was aber klar ist, die Polizeibeamten, denen ist es gelungen, die Frau zu überzeugen, dass sie gegen das Zuhälterpaar aussagt und sogar als Privatklägerin vor Gericht auftritt. Durch das ist sie in diesem Prozess zu einer sehr wichtigen Zeugin geworden, neben all diesen sichergestellten Chats. Laut Experten ist das sehr selten, gerade bei Strafverfolgung von Menschenhandel, und das macht es eben so herausfordernd. Zum einen sind auch die Opfer traumatisiert oder sie haben Angst vor einer Strafe und viele von diesen Opfern wollen nicht gegen ihre Chefs aussagen, weil sie Angst haben, dass vielleicht in ihrer Familie daheim etwas passieren könnte. Und dass in diesem Fall jetzt zwei Opfer ausgesagt haben und als Privatklägerin auftreten, muss man von diesem Hintergrund eigentlich schon fast als einen Glücksfall bezeichnen.
Also es ist neben der Ebi noch eine weitere Frau, die als Privatklägerin auftreten ist?
Genau, ja, es waren zwei insgesamt.
Und was ist mit allen anderen Frauen? Es sind ja noch weitere 8 Frauen, die in die Schweiz gekommen sind, um für das Zuhälterpaar zu arbeiten.
Genau, ja. Aber auch die waren eben noch für eine gewisse Zeit in der Schweiz gewesen, und die waren zu diesem Zeitpunkt halt schon wieder in ihrem Heimatland gewesen.
Michael, bevor wir weitergehen in der Geschichte und darüber reden, welche Strafe das Ehepaar, der Herr L. und Frau Z., kriegen, möchte ich kurz die Dimension von dem Fall einordnen. Wie außergewöhnlich ist jetzt der Fall für die Schweiz?
Ja, klar ist, hier geht es um Menschenhandel, und zwar um gewerbsmässig, also wirklich im grossen Stil. Aber man muss auch sagen, so außergewöhnlich ist der Fall eben gar nicht. In der Schweiz werden immer wieder Fälle von Menschenhandel bekannt. Auch gerade eben in Kopplung mit sexueller Ausbeutung, sprich Prostitution. Die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration zum Beispiel hat 208 Opfer von Menschenhandel im Jahr 2024 ausgemacht. Und von denen sind 159, also eigentlich Mehrheit, im Sexgewerbe ausbeutet worden. Und Experten betonen immer wieder, dass es wahrscheinlich nur einfach die Spitze des Eisbergs ist, weil halt einfach vieles unentdeckt bleibt. Dazu muss man sagen, Menschenhandel ist ein sogenanntes Kontrolldelikt. Also das bedeutet, die Fälle werden nur sichtbar, wenn die Polizei aktiv kontrolliert oder wenn halt Opfer den Mut finden, sich an die Behörden zu wenden, was aber eben selten der Fall ist.
Mhm.
Insbesondere Zwangsprostitution mit Chinesinnen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, sagen Experten. Und davon, das war auch in Bern, zeugt ein Fall, der letztes Jahr publik wurde und wahrscheinlich gleich mal vor Gericht kommt. Und das sind wirklich 146 Frauen, hauptsächlich aus China, sind da Opfer geworden, sind über Jahre hinweg im Kanton Bern, aber auch an anderen Orten zur Sexarbeit gezwungen worden. Und da sind dann 5 Personen stehen im Verdacht. Und die haben ebenfalls die Frauen mit falschen Versprechungen in die Schweiz gelockt und dort systematisch ausgebeutet.
Du sagst, Menschenhandel nimmt zu, insbesondere eben chinesischer Menschenhandel. Wie sind denn die organisiert, die Menschenhändler, die Täterinnen und Täter? Kann man dazu etwas sagen?
Auch das haben wir Alexander Ott gefragt. Er war bis vor kurzem Chef der Fremdenpolizei Bern. Er ist mittlerweile pensioniert, aber noch immer ein angesehener Experte für Clankriminalität und für Migrationsfragen.
Das sind heute nicht mehr Netzwerke in dem Sinn, wo man mafiöse Strukturen, das gibt es sicher auch, aber nicht nur, sondern die bilden sich, die machen die Sache, erledigen das, die machen den Transport, die erledigen auch die Aufenthaltsbewilligungen und dann formieren sich die wieder um. Und dort in diesen Netzwerken, was wir feststellen, gibt es eben Knotenbildungen. Und diesen Knoten, den muss man neutralisieren, damit dass man überhaupt daher kommt. Aber es ist nicht ein fixes Netz, das wir von anderen Strukturen kennen, wo man genau weiss, wer wo wie die Aufgaben übernimmt.
Jetzt in dem Fall, den wir hier behandeln, waren es Einzeltäter, also das Ehepaar. Frau Z., ich habe es in der ersten Folge erwähnt, die war mit einer erschlichenen polnischen Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Zudem hat sie sich ein Berufszertifikat anfertigen lassen, ein gefälschtes, was sie als Köchin nicht ausgewiesen hat, was sie nicht ist. Und das hat sie in Spanien gemacht. Laut Experten hat sich Spanien quasi als Warteraum für chinesischen Menschenhandel entwickelt. Das zeigen auch immer wieder Meldungen von Europol.
Und warum spielt gerade Spanien dort so eine wichtige Rolle?
Ja, Spanien ist natürlich seit jeher das Einfallstor für illegale Migration aus ganz verschiedenen Kontinenten. Die gut ausgebauten Logistikrouten und die Nähe zu anderen EU-Staaten machen es eigentlich zu einem idealen Transitland.
Was man noch feststellt, ist, dass dort die Personen möglichst einfach ein europäisches Dokument bekommen. Also sie haben natürlich zum Beispiel jetzt einen südamerikanischen Pass, sagen wir an Brasilien. Mit dem haben sie keine Freizügigkeit in der Schweiz, in Europa. Wenn sie aber ein spanisches Dokument bekommen, das ihnen nicht zusteht oder das gefälscht ist, dann haben sie volle Freizügigkeit und können problemlos in Europa umreisen. Und werden dann auch umgeschoben.
Und Spanien hat auch sehr grosse und gut integrierte chinesische Diaspora. Und das nutzen kriminelle Organisationen halt da aus. Experten gehen davon aus, dass in Branchen, wo die chinesische Diaspora eigentlich etabliert ist, also so in illegalen Betrieben, dass die halt eben dem Menschenhandel auch zudienen. Etwa, wenn es eben darum geht, Aufenthaltspapier zu beschaffen.
Was macht es denn eigentlich so schwierig für gerade die Schweizer Behörden, um gegen den Menschenhandel, gegen den internationalen Menschenhandel vorzugehen?
Ja, wie du es schon sagst, es ist ein internationales Business quasi und dementsprechend ist es eine Verbundaufgabe. Also da kann nicht einfach eine lokale Polizei dran arbeiten. Man muss sich absprechen mit anderen Kantonen, mit den Bundesbehörden, manchmal sogar bis zu Europol muss man zusammenarbeiten, weil es halt Clan-Strukturen sind. Und was weiter dazu kommt, was erschwert, ist, Prostitution findet zunehmend in privaten Räumlichkeiten statt. Und das erschwert halt auch den Schutz der Sexarbeitenden, weil sie sind so schwieriger erreichbar für Kontrollen. Und schließlich kommt noch dazu, wie wir vorher schon betont haben, Opfer wollen eben oft nicht aussagen.
Es ist also schwierig, um gegen Menschenhandel vorzugehen. Und eben der chinesische Menschenhandel, der steigt aktuell gerade deutlich an. Wir haben mit dem Alexander Ott darüber geredet, was es denn braucht und was geplant ist, um dieses Netzwerk, das System aufzubrechen.
Dort ist Diverses geplant. Man muss sehen, dass wo passiert das, also wo kommen die Leute rein zum Beispiel. Und dort muss man Sensibilisierungsmassnahmen machen. Es braucht eine Kollaboration, und ich sage immer eine Kollaboration vertikal. Das heisst, Bund, Kanton, Gemeinden müssen vermehrt zusammenarbeiten. Es braucht Vernetzung innerhalb der Behörden. Und wir haben halt immer noch, ich tue das nicht vernötigen, der Datenschutz, der ist wichtig. Aber dort haben wir Handlungsbedarf, dass wir gewisse Daten austauschen können, um eben Täter zu verfolgen.
Das sagt also der Alexander Ott, der sich seit 30 Jahren von behördlicher Seite mit Menschenhandel und Ausbeutung befasst. Eine Perspektive, die in diesem Podcast bis jetzt fehlt, ist die der Betroffenen. Mit der Ebi selber haben wir nicht reden können. Und auch nicht mit einer der anderen Frauen, die vom Herr L. und der Frau Z. in die Schweiz gelockt worden sind. Jemand, der aber etwas ganz Ähnliches erlebt hat, das ist Vera. Auch sie heisst in Wirklichkeit anders. Vera war selber mal Opfer von Menschenhändlern, hat sich dann aber aus dem System befreien. Heute setzt sie sich als Aktivistin bei der Schutzorganisation Solva gegen Menschenhandel und Missbrauch ein. Wer mehr zu ihr und ihrer Geschichte will erfahren, wir verlinken einen Text dazu und einen Podcast in den Shownotes. Und auch Vera sieht vor allem in der Prävention Handlungsbedarf.
Suiza se ha convertido en un referente de trabajo sexual.
Die Schweiz ist zu einem Bezugspunkt für Sexarbeit geworden. Quasi der amerikanische Traum, nur eben der europäische Traum innerhalb der Prostitution.
Donde es legal, la economía es elevada.
Und wo Prostitution legal ist, ist die Wirtschaft stark und die Möglichkeiten, dort zu arbeiten, sind immens.
Es inmensa.
Ich bin der Meinung, dass es noch mehr Kontrollen braucht. Da Prostitution in der Schweiz legal ist, glaube ich, dass es für die staatlichen Sicherheitsbehörden schwieriger ist zu erkennen, wer Zuhälter ist und wer aus freien Stücken arbeitet. Deshalb sollten sie anfangen zu überlegen, wie man Änderungen einführen kann, um es einfacher zu machen, Fälle wie meinen und Fälle von vielen anderen Frauen, die täglich auf die gleiche Weise in die Schweiz kommen, zu erkennen.
Fuera más fácil detectar casos como por ejemplo el mío y el de muchas mujeres que vienen cada día a Suiza de la misma forma. Y para ayudar, acoger.
Und um diesen Opfern zu helfen, sie aufzunehmen, zu umarmen und zu ermutigen, darüber zu sprechen und ihnen anhand meiner eigenen Erfahrungen zu zeigen, dass man sich ändern kann, dass man da rauskommen kann, dass es Hoffnung gibt. Dass es Hoffnung gibt, solange es Leben gibt. Dass man ein neues Leben beginnen kann und dass man die Muster durchbrechen kann, die dazu führen, dass man immer wieder verschiedene Missbrauchssituationen durchlebt.
Das sieht auch der ehemalige Leiter der Fremdenpolizei Bern, der Alexander Utten, so.
Das Nächste, was wir gerne wollen, wäre eine Anschlusslösung. Wenn jemand Aussagen gemacht hat, wenn jemand ein Verfahren durchgelaufen ist, dann haben die vielfach auch den Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung, humanitäre Aufenthaltsbewilligung. Im Verfahren wird dazu geschaut. Sie haben psychologische Betreuung, sie werden von den Behörden entsprechend betreut und nachher. Dann haben sie zwar eine Aufenthaltsbewilligung, das Verfahren ist möglicherweise abgeschlossen, aber was ist denn? Und das ist das, was mir extrem leid tut, wenn dann die Leute 2 Jahre später wiederum in dieser Spirale drin sind. Dort braucht die Schweiz Anschlusslösungen, dass man Leute, ich sage es mal, an die Hand nimmt, in Anführungs- und Schlusszeichen, mit Bildung, Ausbildung, Perspektiven bieten in den ersten Arbeitsmarkt.
Michael, kommen wir zurück zum konkreten Fall. Wir sind Ende November 2021. Der Herr L. und Frau Z. sind beide festgenommen, beide in Untersuchungshaft. Wie geht es weiter?
Genau, sie sind in Untersuchungshaft und dort bleiben sie auch für die nächsten 3 Jahre. Dann ist dann im Dezember 2024 kommt zuerst Frau Z. in Bern vor das Regionalgericht.
Und du bist dort mit vor Ort, oder?
Genau, aber die Verhandlung war ziemlich speziell, weil es eine sehr kurze Sache war und bereits nach ein paar wenigen Stunden erledigt war.
Warum denn das?
Ja, die Beschuldigte war gar nicht anwesend vor Gericht, sondern bereits ausgeschafft nach China. Es war ein sogenanntes abgekürztes Verfahren gewesen, sprich, also sie war geständig und hat quasi mit der Staatsanwaltschaft sich auf ein Strafmass geeinigt und das Gericht hätte es eigentlich nur noch absegnen. Und die Strafe hat sie eigentlich schon vorher abgesessen gehabt, darum war sie schon wieder in China gewesen.
Für was war sie denn eigentlich angeklagt gewesen, genau?
Ja, eigentlich für das Gleiche wie später ihr Mann. Und ja, da ist einiges zusammengekommen. Also gewerbsmässiger Menschenhandel, teilweise versucht, dann Förderung von Prostitution, Förderung von rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie vom rechtswidrigen Aufenthalt und dann noch Beschäftigung von Ausländerinnen ohne Bewilligung und noch Urkundenfälschung.
Ein falscher Arbeitstitel als Köchin, oder?
Ja, genau.
Mhm. Frau Z. war also selber nicht dort an dem Prozess und die Strafe, die hat sie schon abgesessen zu dem Zeitpunkt. Sind denn eigentlich Frauen, also die Opfer, vor Ort gewesen?
Nein, die Opfer waren auch schon wieder im Heimatland gewesen. Wie schon erwähnt, haben nur zwei Opfer ausgesagt und sich auch als Privatklägerinnen zusammengetan. Darunter eben auch unsere Protagonistin, die Abby. Und die zwei Zeuginnen sind vor Gericht durch Rechtsanwältinnen vertreten worden, weil auch sie wieder zurück im Land waren.
Sie sind wieder zurück in ihr Heimatland, nach China. Wir haben vorher schon gehört, dass Opfer von Menschenhandel den Anspruch haben, eine humanitäre Aufenthaltsbewilligung zu beantragen. Darum haben die Frauen in unserem Fall dann nicht auch einen Anspruch auf so eine Bewilligung gehabt. Oder aus welchem Grund sind sie denn schon wieder vor dem Prozess zurück in ihrem Heimatland gewesen? Die Antwort, so der Alexander Ott, ist simpel.
Sie wollten einfach wieder heim. Man muss sich so vorstellen, wenn euch so etwas passiert hier, dann, und das erleben wir viel, haben die Frauen, Männer können so sein, haben den Wunsch, auf einmal wieder heim zu gehen. Weil sie sind hier so ausgebeutet worden, sie hat man ihre Würde genommen und dann wollen sie einfach mal zurück zur Familie. Und die Familienbande bei ihnen ist sehr stark und das ist der Grund, warum sie eigentlich auch heim wollen.
Zurück zum Prozess von der Frau Z. Zu welchem Schluss kommt denn das Gericht?
Ja, sie ist eigentlich in allen Anklagepunkten verurteilt worden und das Urteil ist auch rechtskräftig. Sie hat eine Freiheitsstrafe von 34 Monaten bekommen, inklusive einem Landesverweis von 10 Jahren. Und sie hat der Abby noch 6'000 Franken Genugtuung zahlen.
Die Frau Z. ist also rechtskräftig verurteilt und ist wieder zurück in China. Was ist mit dem Herr L., ihrem Ehemann?
Ja, nachdem er im November 2021 in Untersuchungshaft kam, ist er im Mai 2024 in vorzeitig Strafvollzug übergewechselt und hat den im Thorberg im Kanton Bern angetreten. Und sein Prozess ist er im November letztes Jahr über die Bühne gegangen.
Das ist noch gar nicht so lange her und auch dort bist du vor Ort gewesen. Nimm uns mit an diesen Tag.
Ja, ich kann mich noch erinnern, das war ein Tag, der sehr kalt war. Es hat leicht geschneit und man hat so ein bisschen, zuerst mal in Stadt Bern, so beschauliche Momente erleben draussen. Aber ich, innen in diesem Gerichtssaal 220, ja, dort war die Stimmung hingegen sehr bedrückt gewesen.
Was kannst du uns über den Herr L. sagen an diesem Tag? Er war auch dort, oder?
Ja, genau. Er war auch der, hat hier aussagen. Und er hatte akkurat gestutzten Kurzhaarschnitt, eine dezente Brille und ein schönes dunkles Sakko. Also er hat sich richtig rausgeputzt und ja, hat so fast wie ein seriöser Geschäftsmann gewirkt. Seine Antworten waren meistens sehr kurz, kann ich mich noch erinnern. Der Blick hat er meistens so vor sich aber auf das Pult gerichtet. Er hatte nur selten Augenkontakt mit dem Gerichtspräsidenten. Er hatte einen sehr höflichen Umgang. Auch im Bericht vom Gefängnis hat es geheißen, er sei dort immer sehr höflich und helfe gut aus in der Küche.
Und eben, du hast es vorher gesagt, Herr L. ist für das Gleiche angeklagt wie seine Frau. Darunter gehört Menschenhandel, Förderung von Prostitution, Förderung von rechtswidrigen Ein- und Auswanderung und noch vieles mehr. Es ist das Gleiche wie bei ihr.
Ja, außer dass bei ihm eben noch Geldwäscherei dazukommt, weil er Gelder hat über verschlungene Wege auf China transferiert.
Mhm. Und dann ist an dem Gerichtsprozess der Entscheid gefallen. Was hat das Gericht entschieden beim Herrn L.?
Ja, er hat doch eine recht höhere Strafe bekommen als seine Frau. Er hat eine Freiheitsstrafe von 7,5 Jahren bekommen, mit anschließendem Landesverweis von 13 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat ebenfalls 7,5 Jahre Gefängnis verlangt, aber allerdings nur einen 10-jährigen Landesverweis. Und was wir an dieser Stelle können sagen, also auch das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.
Das heisst, auch er wird, nachdem er die Strafe abgesessen hat, zurück auf China müssen.
Genau.
Was ist eigentlich mit all diesen Männern, die bei diesen Frauen waren als Freier? Du hast erzählt, die Frauen teilweise bis zu 10 Freier pro Tag müssen bedienen. Haben diese Männer im Prozess irgendeine Rolle gespielt?
Nein, die haben eigentlich gar keine Rolle gespielt. Ja, also verwerflich man das Ganze vor dem Hintergrund kann finden, strafbar haben sich die halt nicht gemacht, weil in der Schweiz werden Freier nicht bestraft, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es Bussen gibt.
Also Strafe hat es für die keine gegeben, aber also mal ehrlich, hätten die nicht irgendwie müssen merken, dass da irgendetwas krumm ist, wo es zu diesen Frauen gegangen sind in die Wohnungen?
Ja, auch diese Frage stellt sich natürlich bei dieser Geschichte. Und ich habe mir die auch immer wieder gestellt. In meiner Recherche habe ich Alexander Ott gefragt. Und er hat auch gemeint, da müsste eigentlich bei Männern sämtliche Alarmglocken losgehen.
Ich staune immer wieder, wenn man so Situationen hört, dass man einen Freier, der dann zu einer Frau geht, in diesen Fällen, wo die Frau zum Beispiel völlig verängstigt ist, wo sie nichts weiss, wo sie sich überhaupt befindet, dass das der Freier nicht stutzig macht und er muss reagieren. Das verstehe ich persönlich nicht. Und der Appell, es gibt verschiedene Freierkampagnen, wo man genau auf das aufmerksam macht. Da braucht es aber auch eine gesellschaftliche Diskussion, dass man sich nämlich, wenn man sich meldet, tut man sich ja outen aus Freier. Und das will man ja auch wieder nicht aus Scham. Also das Ganze ist eben auch schambehaftet und es findet eben außer in einem Graubereich statt. Darum redet man auch nicht drüber. Und ich glaube, das ist auch ein Schritt, den wir müssen angehen.
Die Frauen haben sich unter dem Druck nicht wirklich wehren können. Die Freier haben verschwiegen, was in diesen Airbnb-Wohnungen passiert ist. Und das Zuhälterpaar sowieso. Und von außen hat es scheinbar niemand mitgekriegt. Darum frage ich mich jetzt hier, auf was soll man denn als Nachbar oder als Passantin achten? Was sollte uns verdächtig erscheinen? Und was sollten wir denn machen? Auch das haben wir den Alexander Ott gefragt.
Heranschauen. Wenn ich an einem Ort wohne und die Personen wissen, weiss man ja, die haben einen ziemlichen Regenverkehr gehabt von Personen, die sie besucht haben. Und wenn man nachbarschaftliche Überlegungen mit einbezieht, dann muss es einem auffallen. Dass Leute im Stegenhaus sind, dass Leute dort sind, die man nicht kennt. Und das ist ein Indikator, wo man vielleicht mal eine Behörde sich kontaktiert oder an die Hausverwaltung, weiss überhaupt die Hausverwaltung, wer dort drin ist, die Mieterschaft, auch wenn es Airbnb ist, wo das temporär mietet, ja, wer ist denn das? Also dort ist aus meiner Sicht eine gewisse Sorgfaltspflicht, auch von den Vermietenden ist dort rum. Also ich rede nie von denunzieren, aber einfach, man muss heranschauen und wenn man heranschaut, muss man eine gewisse Verantwortung übernehmen und nicht wegschauen.
Der Alexander Ott sieht da drin also auch eine gesellschaftliche Verantwortung, heranschauen, und das sieht auch die Aktivistin Vera so.
Me gustaría decir también a la sociedad que tengan más empatía.
Ich möchte der Gesellschaft sagen, dass sie mehr Empathie zeigen soll.
Sé que no es fácil, pero se necesita más ayuda para poder salvar.
Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Aber es braucht mehr Hilfe, um Leben zu retten. Es braucht mehr Unterstützung für Organisationen wie Solva, wo ich aktuell tätig bin, damit sie weiterarbeiten und Präventionsmaßnahmen umsetzen können. Die Gesellschaft muss für diese Realität sensibilisiert werden. Eine Realität, vor der wir oft wegschauen, die aber existiert. Das ist nicht nur die Aufgabe von Behörden und NGOs, sondern eine Aufgabe von uns allen. Je mehr Menschen hinschauen und mithelfen, desto eher können wir Frauen retten, die wir heute vielleicht nur von Weitem sehen.
Michael, was nimmst du persönlich von diesem Fall mit?
Ja, dass offenbar auch schlimme Sachen wie Menschenhandel mit in unserer Gesellschaft passieren. Und zwar in Wohnquartieren. Und wir bekommen das alles nicht mit. Also das hat mir schon ein bisschen die Augen geöffnet. Weil ich glaube, die meisten denken beim Thema Menschenhandel eher so ein bisschen an schäbige Bordelle irgendwo in einem abgelegenen, heruntergekommenen Industriebau, aber sicher nicht in einem Wohnblock, in einem belebten Stadtquartier. Und das Zweite, ja, was mich auch erschüttert hat, ist, dass für das menschenverachtende Geschäftsmodell es da offenbar eine rege Nachfrage gibt, wenn da täglich bis zu 10 Freier vorbeigehen. Und da stellt man sich dann schon die Frage, also, wie können die Freier das nicht merken, dass sie da Teil eines ausbeuterischen Systems werden? Weil man muss sich das mal vorstellen, oder? Also da macht man da einen Termin ab bei einem fremden Mann und tut mit dem über Preis und Dauer vom Geschlechtsverkehr verhandeln. Und dann vor Ort trifft man dann eine Frau vor, die nicht mal Deutsch oder Englisch kann und wahrscheinlich auch ziemlich ermattet aussieht. Also, dass sich da Männer von so Anzeichen nicht abschrecken oder das bewusst in Kauf nehmen, ja, das ist schon sehr bedenklich.
Danke, Michael, für den Einblick.
Merci dir, Sarah.
Das war die dritte Folge vom Fall Menschenhandel im Stadtquartier. Wenn ihr jeweils alle drei Folgen aufs Mal hören wollt, dann könnt ihr das mit einem Abo von einer Tamedia-Zeitung. Infos dazu findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Der nächste Fall gibt es dann wie immer am ersten Dienstag vom nächsten Monat. Das ist «Unter Verdacht», der Schweizer Crime-Podcast vom Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Wenn ihr Fragen oder Feedback zu dem Fall oder zu dieser Folge habt, dann schreibt uns gerne ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Den Fall erzählt hat Michael Bucher. Skript Jackie Wechsler und Sarah Spreiter. Schnitt, Produktion und Sprecherin Jackie Wechsler. Mein Name ist Sarah Spreiter. Bis bald. Ciao.